willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben im Heimkino Lady Vengeance gesehen von Park Chan-wook von 2005. Und wir werden auf jeden Fall spoilern, Johanna, oder? Wir können, glaube ich, nicht über den Film reden und er ist auch schon 20 Jahre alt. Wir haben jetzt, ich glaube, angefangen, die Rache-Trilogie von Park Chan-wook genau in der falschen Reihenfolge zu gucken. Die beginnt ja mit Oldboy und dann mit Sympathy for Mr. Vengeance und dann Lady Vengeance. Jetzt haben wir Lady Vengeance geguckt. Ich war nicht so richtig vorbereitet, weil ich mich mit den Filmen von Park Chan-wook nicht so wirklich gut auskenne und war ein bisschen überrascht von dem enormen Gestaltungswillen, den er in diesem Rachefilm hat. Also von der Geschichte geht es erstmal um eine Frau, die ins Gefängnis geht, als ganz junge Frau mit 20 Jahren, weil sie einen 6-jährigen Jungen entführt und ermordet hat, was einem sehr merkwürdig vorkommt, was sie da für ein Motiv haben kann. Und im Laufe des Films kommt raus, dass sie gar nicht die Mörderin ist, sondern dass sie in einem Missbrauchsabhängigkeitsverhältnis zu ihrem Lehrer gestanden hat, der sie so unter Kontrolle hat, dass er auch sie dazu bringt, dass sie das alles gesteht und auf sich nimmt. Und dann geht sie dafür ins Gefängnis und kommt dann erst 13 Jahre später raus und hat aber ja, von Anfang an ein Racheplan, den sie schon während der Gefängniszeit beginnt und sich da durchsetzt auf ihre Art und dann so eine Mischung aus Todesengel und Hexe wird, so die immer so die kind-hearted heißt es in der englischen Version, also immer, dass das freundliche Herz, aber in Wirklichkeit auch knallhart bei der Verfolgung ihrer Racheziele, und als sie dann draußen ist, entfaltet sich dann so Stück für Stück der Plan. Vor allen Dingen, als es dann im letzten Drittel schwarz-weiß wird, dann wird es echt finster. Aber ich fand es enorm, dass ich praktisch bei jeder Einstellung dachte, wow, also expressionistische Treppenhäuser, starke Kontraste. Es gibt eine, gerade finde ich im ersten Drittel, gibt es eine enorme kühle Künstlichkeit. Und das ändert sich aber im Laufe des Films. Also ich fand ihn jetzt total beeindruckend, dass er einem hinten raus nichts erspart. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Johanna, wie fühlst du dich jetzt direkt nach dem Film?
Ich bin sehr gespannt, wie dieser Film bei mir nachwirken wird, sozusagen, in den nächsten Tagen. Weil jetzt fällt es mir tatsächlich noch schwer, so mich da einzupendeln. Wie sozusagen der Film auf mich gewirkt hat, wie er mir gefallen hat. Wenn ich dir ein Subgenre nennen müsste, mit dem ich in der Regel am wenigsten anfangen kann, dann sind das Rachefilme. Ich tue mich wirklich schwer mit dem Genre, weil ich, glaube ich, in den 40 Jahren meines Lebens noch nicht einmal selbst irgendwie das Gefühl von so Rachebedürfnis irgendwie mal in mir hatte. Das ist einfach etwas, was extrem weit weg ist von mir. Und oft wird es ja in Filmen als sehr billiges Mittel eingesetzt, um irgendwie zu rechtfertigen, dass deine Hauptfigur irgendwie möglichst viele Gangster abmetzeln kann oder sonst jemand, der ihm ganz Schlimmes am Anfang des Filmes angetan hat. Und jetzt geht er auf den großen Rachefeldzug. Was man dem Film natürlich absolut zugutehalten muss, dass er diesen Rachefeldzug längst nicht so geradlinig gestaltet und so, ja, so sagen wir so standardmäßig, wie man es vielleicht aus anderen Filmen kennt. Der ist, auch wenn sich, wie gesagt, hier ein Racheplan recht irgendwie Schritt für Schritt entfaltet und es auch eine gewisse Befriedigung und Spaß macht, sozusagen ihren Plan in Action zu sehen. Ja, man kriegt Rückblenden sozusagen, wo sie die also die Saat sät, die sie später dann erntet. Und es ist natürlich sehr clever gemacht, wie sie alle ihre Mitinsassinnen irgendwie da in ihren Plan mit einspannt, sodass die ihr später alle die verschiedenen Gefallen tun, die sie braucht, um ihren Plan zu verwirklichen zu können. Aber der Film nimmt auch tatsächlich ein paar interessante Wendungen. Und es ist, ob sie zum Schluss eigentlich Rache nimmt, ist so ein bisschen die Frage, ja, weil sie macht ja dann eigentlich auch den Schritt zurück und überlässt es sozusagen den anderen. Und also der Film verkompliziert dann doch einiges und der ist auch nicht so geradlinig dann in seiner emotionalen Richtung, die er erzählt, ja. Und deswegen weiß ich schon sehr zu schätzen, was wir da gerade gesehen haben. Was mich null überrascht hat, ist der Gestaltungswille des Regisseurs, weil wenn irgendjemand, also wenn man Park Chan-wook-Filme kennt, ja, dann, und ich kenne tatsächlich ein paar, auch wenn ich jetzt die Rache-Trilogie auch noch nicht gesehen habe, ist ansonsten, glaube ich, inzwischen fast jeden anderen von ihm, ist das natürlich das Verkaufsargument auf Nummer eins. Also er geht mit so viel Kreativität und Werf an seine Bildgestaltung heran. Das ist schon eine große Freude, es anzuschauen. Manchmal ist es vielleicht fast ein bisschen too much, wo man denkt, okay, kann auch wieder zurück. Vielleicht, wie gesagt, ist es ein bisschen zu showy, zu angeberisch. Andererseits passt natürlich auch mit der ganzen melodramatischen Stimmung dieses Filmes auch irgendwie zusammen, ja. Also genau, das ist alles. Ich habe jetzt irgendwie mal alles so hier hingeschmissen, was mir spontan eingefallen ist. Entschuldigung, du kannst jetzt aussuchen, wo du weitermachst.
Ich fange mal bei dem Gestaltungswillen an, weil der hat mich tatsächlich so im ersten Drittel, ist es so intensiv, fast ein bisschen verkopft, dass es mich auch emotional ein bisschen auf Distanz gehalten hat. Also ich empfand es als kühl und es war so viel ästhetisch, was mir so intellektuell hingeworfen worden ist, dass es abgelenkt hat von den Charakteren, von der Tiefe, die die Charaktere haben. Aber er arbeitet ja in dem Film so in verschiedenen Phasen. Und es gibt dann immer mehr, nimmt er diese übertriebenen Gestaltungsmittel, bremst er ein bisschen ein oder die Charaktere werden in ihrer Darstellung so vielschichtig, dass man aufhört, die ganze Zeit über die ästhetischen Mittel nachzudenken. Ich weiß nicht, ich kann mich selbst da jetzt nicht analysieren, hat er einfach weitergemacht damit und die Figuren haben mich jetzt so sehr beeindruckt oder hat er auch einfach den Fuß vom Gas genommen, um mehr Platz für die Charaktere zu lassen? Ich kann es nicht objektiv sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass es so nach dem ersten Drittel angefangen hat, dass diese, was du gesagt hast, diese Figuren sind nicht, also die Handlung ist nicht geradlinig, weil die Figuren nicht ohne Widersprüche sind. Das finde ich ist sehr, sehr klar geworden. Das ist eben nicht diese eiskalte, coole Killerin, die ihren Racheplan durchzieht. Ja, das ist ja das, was viele Rachefilme so unglaublich banal macht, dass da dann einer ganz cool, der härtere, bessere, eiskaltere ist und sie ist hier keine koreanische Clint Eastwood Lady, sondern sie hat auch Angst, sie verliert auch ihre Selbstkontrolle, sie muss sich mit ihren Erinnerungen, Albträumen und Dämonen auseinandersetzen, sie schläft mit einem jungen Mann, der genauso alt ist wie der Junge jetzt wäre, wenn er nicht umgebracht worden wäre, sie ist konfrontiert mit ihrer Tochter, die sie wegen der Haftstrafe abgeben musste. Und sie schlägt sich den Finger, den kleinen Finger ab. Ich kenne das nur aus den japanischen Filmen, der aber wieder dran genäht wird. Ja, und alles, ihr ganzes Geld wird dafür aufgebraucht, um ihren Finger wieder anzunähen und die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Wobei ich mir überlege, ob das von ihr auch schon Teil des Plans war. Aber alle Figuren sind dann eben nicht durchgängig stark oder nicht durchgängig Opfer, nicht durchgängig Täter. Und das macht das total interessant. Und dann im letzten Drittel, und da müssen wir drüber reden, du hast gesagt, er verkompliziert die Geschichte. Er wechselt praktisch von diesem Lonesome Wolf-Killer-Thema zu dem Mord im Orient Express Killer-Thema. Das heißt, es gibt eben sehr viel mehr Menschen, die ein Motiv haben. Es gibt so eine Szene, das ist ein wirksames Mittel, um Dramatik in einem Thriller zu erhöhen, wenn du die ganze Zeit einen Täter jagst, von dem du weißt, dass er ein schreckliches Verbrechen begangen hat und während du ihn überführst, wird dir klar durch Indizien, dass er noch sehr, sehr viel mehr von diesen schrecklichen Verbrechen verübt hat. Ich kann mich erinnern an eine Folge einer Kriminalserie, wo sie einen Mann überführen, der in Anwesenheit der Familie den Ehemann tötet und als Trophäe den Ehering mitnimmt. Und sie schaffen ihn zu jagen und zu fangen. Und ganz am Ende dieses Krimis finden sie dann in seinen Besitztümern eine Schachtel mit 14 Eheringen. Letzte Einstellung, ja. Also es ist ein probates Mittel und sowas passiert hier auch. Und in dem Moment, wo wir wissen, es gibt hier noch mehr Opfer, also nicht nur ein Junge, sondern es waren insgesamt 5 Jungen, dann werden die Eltern geholt. Und dann gibt es diese Mord im Orient Express Geschichte. Das heißt, es gibt mehrere, die praktisch einen Grund zur Rache hätten. Und dann, das, was du gesagt hast, die tritt dann zurück und gibt den Weg frei. Und das wird halt dann in Schwarz-Weiß ästhetisiert, dargestellt. Aber ich fand jetzt nicht mehr so diese expressionistischen und diese in Anführungszeichen für Park Chan-wook-Verhältnisse eine normale Inszenierung. Das lenkt dann nicht mehr so sehr ab von dem, was dann passiert. Wie gehen die Menschen damit um? Mit der Möglichkeit, jetzt Rache zu nehmen? Wollen sie Rache nehmen? Und wenn ja, wie? Und dass dieses Ganze, wie sich das entwickelt, wie sie ihn töten werden, dass sie das so einfädelt, dass der Täter das alles mithört und sich schon mal drauf freuen kann, wie er umgebracht wird. Das sind so viele hinterhältige Details. Das hat mich echt beeindruckt.
Ich glaube, du warst tatsächlich an diesem Moment dann einfach schon so emotional involviert. Das wäre jetzt meine These, weil mir fällt jetzt ein, wie diese, als sie diese Snuff-Filme vorgeführt haben von den Kids, wie sozusagen die Kamera gewackelt hat in diesem Raum, mit den Menschen umgefallen ist, als sie vom Stuhl gefallen sind, über den Boden gefahren ist und natürlich irgendwie, ehrlich gesagt, das schaurig großartigste irgendwie in diesem, wo sozusagen unsere wahrnehmenden Familien alle auf dieser Bank die ganze Zeit zusammensitzen, in ihren Plastikschutzhüllen gekleidet und einer nach dem anderen in diesen Raum geht und wieder rauskommt und sich wieder in diese Reihe setzt. Und man sieht sozusagen die Geschichtsanzüge, wie sie sozusagen schwarz-weiß in diesem Kontrast sozusagen noch besonders hervorgehoben sind. Also da, finde ich, war genauso viel sozusagen Inszenierung und Stil dabei. Aber ich bin bei dir im Sinne, was sie emotional involviert hat mit diesem Film betrifft, ja, also sie hat sich schon graduell gesteigert bis zum Finale hin, ja, also das hatte dann schon geschafft, trotz aller, wie gesagt, auch Künstlichkeit und die dieser Film schon auch hat, ja, und wie gesagt, ich finde, weiß nicht, wie es dir mehr mitgeht, aber ich finde, das ist sehr, sehr typisch, gerade für koreanische Filme, ich glaube, Bong Joon-ho ist es ähnlich, wie gesagt, dass das Melodrama ist sehr nahe, also die Art, wie die Eltern reagieren, als sie diese Filme vorführen. Und es ist schon alles sehr dramatisch. Ja, die Emotionen sind sehr groß. Und irgendwie, das macht die Filme, also wir haben erst vor ein paar Wochen, glaube ich, Mickey 17 gesehen, wo es auch ähnlich war. Ich finde, das ist was sehr typisch Koreanisches und ich fühle mich da immer dann sehr zu Hause, wenn ich sozusagen das irgendwie wieder sehe, weil es so spezifisch ist, ja, für die Geschichten, die erzählt werden, ja. Und ist mir in dem Film dann doch auch wieder aufgefallen, weil du sagtest, es ist am Anfang so unterkühlt, aber es ist auch, die Figuren, die sind sozusagen nicht unterkühlt letztendlich dann, ja, sondern die tragen ihre Emotionen schon dann alle auf der Brust. Wie ethisch das alles war, ehrlich gesagt, diesen Eltern die Filme von ihren Kindern vorzuführen, um sie dann in dieser, also ich weiß ja nicht, ja, also es ist sehr, sehr, sehr fragwürdig, wie sie da vorgehen, würde ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemandem geholfen hat.
Aber Selbstjustiz ist ja immer fragwürdig.
Ja, klar. Aber ob es einem jetzt wirklich besser geht, wenn man zu dem Wissen, dass dein Kind oder dein Enkel auf grausame Art und Weise umgebracht ist, wenn man da jetzt noch die Albträume dazu fügt, wie man irgendwie den Täter irgendwie abgemetzelt hat. Wie gesagt, das ist immer was, wo ich sehr schwierig mitgehe. Also so rein vom rationalen Verstehen, ja, warum handelt ihr so, wie ihr handelt. Da, für mich ist es schon immer sehr eine Filmwelt, in der wir da unterwegs sind bei dieser Thematik.
Hier sind wir auch in so einer fiktiven Situation. Es ist ja ein bisschen sowas wie eine Familienaufstellung sozusagen. Es ist ja ein Experiment sozusagen, ein soziales Experiment, das durchgeführt wird. Was mir wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen Drama und Pathos. Also hier gibt es viel Dramatik, starke Emotionen, aber es gibt keinen Pathos. Pathos ist oft dann was Unangenehmes, weil es so aufgesetzt ist und nicht so nah bei den Figuren ist, sondern irgendeine Botschaft, irgendwas rüberbringen will. Und das gibt es hier tatsächlich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie genau er das schafft, dass es da eben auch das, Rachefilme können ja auch sehr pathetisch sein. Das passiert hier nicht. Das finde ich gut. Vielleicht auch, weil diese Figuren in vielen Situationen so real und verletzlich wirken. Vielleicht kommt es auch daher. Was ich total schwer finde, das sind Morde an Kindern. Und wir sehen nicht die Morde an Kindern, wir sehen aber die gefesselten Kinder. Und einmal wird eine Nanosekunde vor dem Mord weggeschnitten. Da ist mir echt das Herz stehen geblieben. Also das ist schon wieder einer der vielen, vielen Filme, den ich meinen Freunden, die Väter oder Mütter sind, nicht zeigen kann und nicht empfehlen kann, obwohl das wirklich ein sehr sehenswerter Film ist. Das ist schon, also das fand ich schon belastend. Ich möchte nicht wissen, wie sich das für jemand anfühlt, der eigene Kinder vielleicht sogar noch in dem Alter hat. Also so 5, 6, 7, 8 Jahre. Also das ist schon hart und schmerzhaft und unangenehm. Aber ich glaube, es ging auch Park Chan-wook darum, also das Verwerfliche dieser Tat auch klarzumachen. Vor dem Hintergrund wirkt auch diese Rache durch die Eltern dann anders. Aber wir müssen auch über die Musik sprechen, weil es gibt hier die ganze Zeit, also dass es europäische klassische Musik gibt, das ist jetzt in 9 von 10 japanischen und koreanischen Filmen offensichtlich so, weil die Regisseure offensichtlich da ein sehr starkes, also wenn nicht gerade Toyota anfängt, da Jazzrock im Hintergrund laufen zu lassen, die anderen haben echt eine Schwäche dafür, da Beethoven oder die Wolga oder was wir sonst so in japanischen und koreanischen Filmen gesehen haben. Für mich war es jetzt nochmal besonders intensiv, weil ich in den letzten Tagen bestimmt 10-mal die 4 Jahreszeiten von Vivaldi in einer extrem interessanten Einspielung in Venedig, also die in Venedig gemacht wurde, gesehen habe und dann noch von Max Richter die neue Version von den 4 Jahreszeiten von Vivaldi. Und ich hatte jetzt so sehr diesen spätbarocken Vivaldi-Vibe da drin, dass als jetzt hier Vivaldi im Hintergrund gelaufen ist, das mich nochmal besonders berührt hat. Ich fand, diese Musik hat dieser Unausweichlichkeit des Geschehens, finde ich, genau den richtigen Ton gegeben. Ich finde das nicht immer mit der europäischen klassischen Musik in asiatischen Filmen so wahnsinnig gelungen, aber hier, finde ich, passt das wahnsinnig gut. Man muss immer zwischendurch überlegen, ob es ein italienischer oder französischer Arthouse-Film ist. Es gibt halt nochmal so einen anderen Effekt. Aber hier, finde ich, ist es genau gut.
Ich finde diese Verwendung von dieser klassischen Musik in diesem Film wie in vielen anderen, die wirkt, wie du es gerade schon sagte, die Unausweichlichkeit und die Schicksal, das ist dann immer so ein bisschen, man denkt immer sofort an eine griechische Tragödie, ja, sozusagen, wo die Figuren sozusagen nicht anders können, als in ihr Unheil zu rennen, ja. Und das, finde ich, ist immer ganz oft oder und auch hier, wie gesagt, eine starke Wirkung, die diese Musik dann mir immer gleich mitgibt, als wäre das sozusagen Teil eines großen sozusagen irgendwie Kosmoses, diese Geschichte, die wir hier erzählen von, wie gesagt, indem wir Menschen in so eine Konstellation bringen, ja, in so eine ganz schwierige Konstellation, in ein Dilemma, aus dem sie eigentlich nicht mehr rauskommen und dann irgendwie in ihr Unglück. Oder wer weiß, wo sie letztendlich an. Vielleicht kurz zum Ende, vielleicht können wir da noch drüber sprechen, wie er endet ja alles in allem, mal unterm Strich, gar nicht so schlecht, ja, für unsere. Also ich glaube, es ist ziemlich klar, dass sie all ihre, dass sie durch das, was sie sozusagen durch den Rachefeldzug, den sie genommen hat, der ja eigentlich jetzt zu, aus ihrer Sicht zu einem doch recht befriedigenden Ende geführt hat, ja, dass sie trotzdem all ihre Schuldgefühle noch nicht los ist, ja, und dass sie immer noch sozusagen nach Vergebung strebt, was da noch mal, sie begegnet ja nochmals dem Geist dieses Jungen sozusagen als Erwachsener und sie geht in den Schnee hinaus und hofft sozusagen diese Reinheit, die sie so die ganze Zeit sucht, wiederzufinden. Aber sie findet sie nicht. Aber sie ist dann in der Lage, halt weinend irgendwie in den Armen ihrer Tochter sozusagen sich hinzugeben. Und das ist ja eigentlich eine recht dankbare und hoffnungsmachende Note, auf die dieser Film dann endet.
Ich finde das eine interessante Entwicklung, dass ihr irgendwann auch klar wird, dass es ihr weniger um Rache geht, sondern dass die Erlösung und die Vergebung eigentlich wichtiger sind. Mhm. Und sie kriegt natürlich die Vergebung nicht von den Eltern des Jungen, dessen Mord sie zugegeben hat, aber nicht getan hat. Und sie kriegt auch nicht ohne weiteres die Vergebung ihrer Tochter, die sie weggeben musste, als sie ins Gefängnis gegangen ist. Und am Ende bekommt sie auch keine Erlösung. Es gibt eine interessante Szene, als sie aus dem Gefängnis kommt, gibt es den Brauch, dass sie praktisch den Tofu, dieses reine, weiße, praktisch wie der Schnee, dass sie da diesen Tofu dann ist und das ist dann praktisch das Symbol dafür, dass sie ihre Schuld gesühnt hat und dass nach dieser Sühne jetzt wieder ein neuer, unschuldiger Anfang beginnen kann. Und ihre unschuldige, in Anführungszeichen, Tochter, die bekommt dann am Ende eben keinen Kuchen, was wir alle erwartet hätten in dieser Kuchenverpackung, sondern genau so einen Tofu. Und die Tochter isst den dann, also völlig sorglos sozusagen, also probiert davon und isst davon und lächelt und sie kann erst gar nicht das annehmen und irgendwann bettet sie ganz verzweifelt ihr Gesicht in den Tofu, aber es wird nichts bringen. Also ich finde, dass das in so einem Doppelklang endet. Ja, ihre Tochter nimmt sie als Mutter an, aber sich selbst anzunehmen, das klappt auch nicht, wenn man sich mit Gewalt im Gesicht in den Tofu reinwirft. Also das bleibt dann offen, ob sie das selbst schafft. Aber da ist dieser junge Mann, der zu ihr steht und da ist diese Tochter, die ihr offensichtlich vergibt. Und mehr war vom Schicksal nicht zu erwarten. Mit dem Rest muss sie jetzt selbst klarkommen. Ich finde, das ist so ein melancholischer, positiver und gleichzeitig negativer Ausklang. Also er macht sich dann nicht leicht mit dem Ende, aber mehr war nicht rauszuholen, als am Ende ist der Böse tot und ihre Tochter umarmt sie und sie stehen im Schnee. Also auf jeden Fall ist es ein Film, den wir sehr empfehlen würden. Ich bin super froh, dass ich den gesehen habe und ich denke jetzt auch, dass das etwas ist, was wir heute bekommen haben in dem Film, dass wir ganz schwerlich außerhalb des asiatischen Kinos bekommen. Diese sehr intensive Kombination aus Mut zu ungewöhnlicher Gestaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Tiefe und das Unvorhersehbare der Charaktere und dass das Motive, die ganz viel Klischeepotenzial haben, dann aber anders erzählt werden. Also das finde ich schon oft im japanischen und auch im koreanischen Kino sehr positiv. Würdest du diesem Film Punkte geben wollen von 0 bis 10?
Ja, ich überlege noch. Ich denke, ich gebe 8 Punkte.
Aber mindestens 8 Punkte. Also wenn ich mir überlege, was ich für eine Entwicklung meiner Empfindungen während des Films gemacht habe, von der hat mich ganz schön auf Distanz gehalten bis zu er hat mich total gefesselt und emotional gebunden und berührt, würde ich sagen, auch mindestens 8 Punkte, vielleicht sogar mehr. vielen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.